Am heutigen Samstag mit Ute Wegmann. Ich begrüße zu diesem Büchermarkt Wolf Erlbruch. Guten Tag.
Guten Tag.
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. So lautet der Titel des Bilderbuches mit dem Text von Werner Holzwarth, das Sie, Herr Erlbruch, mit einem Schlag in jedes zweite Kinderzimmer brachte. Das war im Jahr 1989. Diesem Bilderbuch folgten viele bekannte Titel. Den Büchern folgten Preise, national und international. Mhm. Welcher Preis, Wolf Erlbruch, war denn für Sie die größte Ehre?
Also mit dem Ehren meiner Person habe ich es ja nicht so. Von daher, sagen wir mal, am meisten hat mich gefreut der Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig, weil das ein Preis war für Buchgestaltung und in der Jury altgediente, traditionelle Buchmacher saßen. Also Leute, auf die Verlass ist beim Aussuchen von Preisträgern. Und da war ich wirklich richtig froh, weil ich mich da unter meinesgleichen sehr wohlgefühlt habe.
Haben Sie den allgemein für Buchgestaltung bekommen oder für ein ganz bestimmtes Buch?
Nee, nicht für ein ganz bestimmtes Buch. Das ist so ein Preis für die gesamte Arbeit. Ne? Auch die Arbeit an Titeln, die ich ja auch für Belletristik gemacht habe. Ne?
Also ja, Sie haben ja sehr viele Cover gestaltet.
Eine ganze Menge Cover gestaltet und so.
1990 folgten Sie der Berufung zum Professor an die Fachhochschule Düsseldorf und seit 1997 lehren Sie Illustration an der Bergischen Universität Wuppertal. Mhm. Was ist denn das Reizvolle am Lehren?
Dass man Kontakt zu jungen Leuten behält. Also die eigenen Kinder gehen aus dem Haus, man hat aber dann den Luxus, ständig frische, neue Kinder quasi im Semester zu haben. Das ist eigentlich ganz schön. Also man lernt dann einfach ein bisschen, wie die denken. Manchmal denken sie ja wirklich noch und eigentlich bei mir denken viele noch, ja doch. Einfach auch, um Feedback zu kriegen und um auch zu lernen, bestimmte Sachen für sich selbst auch zu verbalisieren, einfach zu erklären. Das ist so eine Sache, die mich eigentlich immer noch sehr gern dahin gehen lässt.
Das heißt, diese Lehrtätigkeit fließt durchaus in Ihre eigene kreative Arbeit ein?
Sagen wir mal, meine eigene Arbeit ist unbedingt wichtig für die Lehrtätigkeit. Ich kriege von den Studenten meist eher soziales Feedback. Also das ist ja auch neben der reinen Lehrgeschichte auch eine soziale Veranstaltung, weil jeder bringt seinen eigenen Charakter mit. Illustration ist kein strenger Lernstoff. Jeder lernt das auf seine Weise oder auch nicht. Also das Ganze steht auf, sagen wir mal, pädagogisch nicht ganz, ganz zementierten Füßen. Sehr viel von der eigenen Persönlichkeit fließt ein, aber auch meine Persönlichkeit muss ja einfließen. Und die besteht zum großen Teil natürlich auch aus meiner eigenen Arbeit. Und so muss ich halt arbeiten. Forschen nennt man das an der Uni. Komischerweise forsche ich dann, obwohl ich nie das Gefühl hatte, dass ich nun forsche. Aber es hat irgendwo ja auch was damit zu tun.
Aber fließt denn auch tatsächlich was zurück? Also kommt da von den Studenten manchmal für Sie ein Impuls, wo Sie nachher merken in Ihrer eigenen Arbeit, ach, da bin ich inspiriert von?
Ich muss leider sagen, das ist bisher noch nie passiert, aber es ist halt so. Also ich gehe meinen Weg halt wirklich und ich lasse mich natürlich inspirieren, aber da sind die Studenten nicht die Ersten.
Was ist denn das Erste, was Sie inspiriert?
Na, Kunst halt, die freie Kunst. Und es inspiriert mich ganz viel unterwegs und alles, was ich so selber sehe, inspiriert mich.
Wenn Sie jetzt sagen, die freie Kunst, gibt es so eine bestimmte Richtung, eine Epoche, einen Maler, wo Sie sagen würden, der war wirklich für mich?
Ach, es gibt viele, die ich so bewundere, aber das geht zurück bis in die Höhlenmalerei, die mich auch beeinflusst hat streckenweise. Das geht über das Mittelalter, gotische Malerei, gotische Plastik und so weiter. Das sind so Dinge, die mich sehr interessieren, japanische Holzschnitte, überhaupt asiatische Kunst, auch Skulptur und so.
Und in der Moderne gibt es da jemanden?
In der Moderne gibt es auch eine ganze Menge, klar. Da gibt es Beckmann, also in der klassischen Moderne. Mhm. Da gibt es dann einige Zeichner, die ich als Zeichner sehr schätze, wie wegen ihrer präzisen Guckarbeit. Das ist zum Beispiel Ernst Hubuch, den kaum noch einer kennt. Selbst in der heutigen Zeit gibt es, also in der Zeit nach der klassischen Moderne, gibt es auch noch einige, die mich durchaus erfreuen.
Nochmal zurück zu den Studenten. Wie beurteilen Sie denn das Niveau der jungen Illustrationsszene in Deutschland? Ja, im internationalen Vergleich.
Auch da stehen die gar nicht so schlecht da. Also wenn man nach Italien guckt, da wird unglaublich viel Kitsch fabriziert, aber auch natürlich so Spitzen von avantgardistischem Tun kann man da auch bemerken, genauso wie in Frankreich. Frankreich geht mit dem Bilderbuch sowieso ganz anders um als wir hier. Also Bilderbücher für Erwachsene sind da sehr viel häufiger anzutreffen. Es gibt eine regelrechte Bilderbuchkultur für Erwachsene, was bei uns leider noch nicht der Fall ist. Sonst könnte man sein Arbeitsfeld wunderbar ausdehnen. Das wäre auch mal ganz schön, wenn man das tun könnte. Aber es gibt zu wenig Verlage, die sich trauen, sowas zu machen. Nö, wir stehen eigentlich ganz gut da, obwohl wir natürlich überall eigentlich, in der ganzen Welt kann man sagen, ja, erleben, dass die großen, gewaltigen Medien, die uns alle überfluten, Fernsehen, Videospiele und so weiter, schon die Generation der Illustratoren sehr stark beeinflusst. Viel stärker als noch vor 30, 40 Jahren. Da ließ man sich tatsächlich, und wie ich das auch heute immer noch tue, von Kunst beeinflussen und weniger von dem, was andere illustriert haben. Also heute ist es eher so, dass der junge Illustrator eher in die Illustrationsszene guckt, als noch ein bisschen weiter zurück oder ein bisschen breiter, um tatsächlich zu sehen, wie kann ich meinen eigenen Stil entwickeln anhand von Inhalten tatsächlich. Also die gucken nach dem Stil, suchen einen Stil, der ihnen gefällt. Verlage machen es ihnen vor, die suchen dann auch einen Stil, der ihnen irgendwo aufgefallen ist, und fragen dann Junge manchmal, die noch ein bisschen biegsamer sind und auch sich ganz gern biegen lassen wollen, um ins Geschäft zu kommen, den Stil zu imitieren. Das passiert. Und das ist natürlich schade, finde ich.
Nun entwickeln Sie ja eigene Geschichten, illustrieren aber auch Texte bekannter Autoren, wie zum Beispiel Gioconda Belli, Rafik Shami, Dolphe Rhön. Sie haben das Hexen-Einmaleins von Johann Wolfgang von Goethe bebildert, das neue ABC-Buch von Karl Philipp Moritz und zu guter Letzt Bad Moyard, mit dem Sie bereits zwei Bücher gemacht haben. Eins davon, Oleg schoss einen Bären und nähte sich aus dem Pelz eine Mütze, war im August und September auf der besten Liste des Deutschlandfunk die besten 7. Bei all diesen Autoren, die ich gerade genannt habe, gibt es denn einen, den Sie besonders gern illustrieren?
Gioconda Belli gehört nicht dazu, aber mit der habe ich ja auch nur ein Buch gemacht. Und,
die Werkstatt der Schmetterlinge.
Die Werkstatt der Schmetterlinge. Und das hat ihr, glaube ich, gar nicht so sehr gut gefallen. Sie war mal in meinem Arbeitszimmer und hat die ersten Illustrationen gesehen und fand alles ein bisschen wenig bunt und so, ne, weil sie halt aus Nicaragua kommt, eine völlig andere Kultur. Wenn man sich nur die Ponchos anguckt, weiß man ja Bescheid, wohin es da geht. Und ich habe ihr dann gesagt, ich lebe aber leider in Wuppertal und bin da dummerweise auch noch geboren. Also insofern, mit so gewaltigen Knallfarben kann ich nicht dienen, weil ich bin nicht in so einer Welt groß
geworden. Nun war das ja durchaus ein farbenfrohes Buch.
Ja, ich fand die Farben auch eigentlich sehr schön, aber nun gut, so aus unserer kulturellen Sicht wahrscheinlich eher. Und sie wollte eigentlich größere Schmetterlinge, buntere Schmetterlinge und so weiter. Na gut, so viel zu Gioconda Belli, das ist ja auch alles schon Schnee von gestern. Nee, Moyard ist eigentlich schon einer, der mir sehr gut gefällt als Schreiber. Weil er einen Ton findet, der sehr außergewöhnlich ist, sehr lakonisch klingt, aber trotzdem sehr viel Tiefgang hat auch in dem, was er sagt. Also er hinterlässt so einen Denkraum.
Ja, man hat den Eindruck, dass Sie mit diesem flämischen Kinder- und Jugendbuchautor Bad Moyard sowas wie eine Seelenverwandtschaft verbindet. Auch er ist ja ein Meister der Verknappung, ein Künstler, der mit wenigen Worten ganz viel zu sagen vermag, so wie Sie eben mit wenigen Strichen große Gefühle ausdrücken können. Sie haben ja nach der Schöpfungsgeschichte mit dem Titel am Anfang nun dieses Buch, was ich eben erwähnte, nämlich Oleg schoss einen Bären, gemacht. Bad Moyard hat in einem Gespräch mir gesagt, wir haben in der gleichen Sandkiste gespielt. Ja, ja. Was ist das denn, was Sie verbindet?
Mir hat er mal geschrieben, wir sind im gleichen Garten gestanden.
Ach, das ist auch sehr schön. Ne?
Also war ich auch ganz, ganz zufrieden damit eigentlich. Ne? Das ist schon ein schönes Kompliment, wenn einer das so sagen kann. Weiß ich gar nicht, woher das kommt. Ich kenne ihn eigentlich wenig. Ich habe ihn wenige Augenblicke auf der Buchmesse mal gesehen, dann auch bei dem gemeinsamen Verlag da in Amsterdam mal. Aber eigentlich immer nur für Minuten, würde ich fast sagen. Aber es gibt ja manchmal so Menschen, mit denen kommt man in den wenigen Minuten aufs Wesentliche und dann reicht das.
Die Geschichte von Oleg ist ja das alte Märchen des Feuervogels, was Bad Moyard neu erzählt hat. Es ist die Geschichte des jungen Mannes, der in die Welt zieht, um etwas zu tun, vielleicht etwas Gutes zu tun, gewarnt von Vater und Mutter. Und dieser Oleg erkennt dann, dass die kleinen Dinge durchaus großen Wert besitzen. Mhm. Und zum Schluss befreit er dank der Fehde des Feuervogels die 12 Jungfrauen und stößt ja den Teufel in die Hölle. Er hat ja sehr viel geändert an diesem Ursprungsmärchen. Er hat zu mir gesagt, das war eine blöde Ursprungsgeschichte und die vom Feuervogel. Deswegen hat ihn das gereizt, das neu zu erzählen. Mhm. Was hat Sie denn jetzt genau an der Geschichte, die Mojat erzählt hat, gereizt?
Weil es so simpel ist. Es ist so simpel, alles folgt so simpel aufeinander, alles ist so rührend einfach, wie es passiert. Es sind auch große Gefühle einfach drin, wirklich richtig große Gefühle, aber die sind so schlicht erzählt, dass es eigentlich das war, was mich daran gereizt hat. Und ich habe gleich gemerkt, dass es eine Geschichte ist, die ich also wirklich völlig anders machen muss als alles bisher. Und das ist natürlich sehr reizvoll dann.
Alles anders machen heißt jetzt ja ohnehin schon im positiven Sinne reduzierter Stil, ist hier ja noch mal reduzierter, noch fokussierter. Also Sie arbeiten mit wenigen Farben, nur mit Rot und Blau und Schwarz und dann alles auf sandfarbenem Papier. Diese Form der Reduzierung, ist das für Sie eine Fokussierung aufs Wesentliche?
Ja, ich finde schon. Es ist also mir heute sehr angenehm, 5 Materialien zu finden, aus denen ich dann alles basteln kann. Ne? Also Farben zu finden, die alles tragen kann, was im Buch vorkommt. Und in diesem Fall fand ich natürlich dieses rote Gesicht sehr gut als Ampel, die durchs Buch führt und diese Unternehmungslust, Freude, diesen
das rote Gesicht des
Eifer,
Oleg.
Einfach diesen jugendlichen Übereifer, ne, dieses Glühen, glühend in die Welt gehen, hat es für mich dann ganz gut symbolisiert.
Das Rot, das sich ja dann im Feuervogel wiederfindet.
Ja, genau.
Und Sie haben ja sehr viel, Oleg zieht ja in den Wald, Sie haben ja sehr viel auch mit Bäumen, mit Ästen, Verästelungen gearbeitet in diesem Buch. Zeigt das die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir im Leben haben, die Wege, die wir gehen können, um immer wieder dann auch per Zufall in neue Situationen zu geraten?
Ja, gut, der ist ja im Wald. Ne? Und im Wald gibt es also große Bäume und kleine Gestrüppe. Trotzdem findet er seinen Weg durch Zufall quasi, wie am Faden gezogen, merkwürdig, bis zu dieser Mauer. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann es durchaus so sein, das ist mein Credo, dass man nicht in die Zukunft denken soll, also nicht hinter das Gestrüpp denken soll, sondern einfach losgehen soll. Und der Rest findet sich sowieso irgendwie, nur auf den Zufall ist Verlass. Steht bei mir im Atelier an der Wand ganz groß. Und es wird täglich bestätigt, weil ich immer nur zufällig meine Brille finde zum Beispiel oder so. Ne? Aber es ist Verlass auf den Zufall.
Das heißt, man soll nicht zu viel planen?
Ja, planen ist Unsinn für so ein kurzes Leben. Irgendwas zu planen ist Unsinn.
So endet ja auch das Buch von Bad Mojat. Es kann immer was passieren, wodurch sich alles ändert. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt genau zitiert habe, aber es geht ja in die Richtung. Darf ich Sie denn bitten, ein Stück aus Oleg schoss einen Bären und nähte sich aus dem Pelz eine Mütze zu lesen?
Ja, mach ich gern. Im tiefsten Wald war ein Ort, an dem die Bäume dicht beieinander wuchsen und Wilddiebe sich wohlfühlten, weil die Sonne dort nicht hinkam. Oleg stolperte über eine Falle, die dort mit Erfolg ausgelegt worden war. Eine Kaninchenmutter saß darin, die fast keine Luft mehr bekam. Sie kämpfte um ihr Leben. »Hier ist Oleg«, sagte Oleg, »ich tue, was ich kann.« Im Vergleich zum Schießen eines Bären oder dem Nähen einer Mütze war das Befreien eines Kaninchens lächerlich einfach, auch wenn es sehr strampelte und vermutlich ganz in der Nähe gleich ein anderes Kaninchen in eine Falle laufen würde, aber einstweilen war es eine gute Tat. Dann hatte sich Oleg plötzlich verirrt. Der Weg war irgendwo zu Ende gewesen, aber er wusste nicht mehr wo. Oleg schaute sich um, hinein in die Dunkelheit und dachte nach, doch es fiel ihm nicht ein. Hier war er, mitten im Wald. Aber in welche Richtung sollte er gehen? Ihm stockte der Atem. Keine Armlänge von ihm entfernt stand eine Mauer. Das Moos, das darauf wuchs, war dick wie ein Fell. Über eine Mauer wie diese hinwegzukommen war schwer und mit nichts zu vergleichen. Oleg stieg auf einen Baum. Das hatte er heute Morgen auch schon getan, bevor er den Bären schoss. Wenn er eine weite Sicht hatte, schien sein Kopf größer zu sein, dann konnte er besser nachdenken. Vielleicht sah er einen überhängenden Ast, vielleicht wuchs auf der anderen Seite der Mauer Efeu, an dem er herunterklettern konnte. Auf halbem Weg den Baum hinauf traf er auf einen roten Vogel, der mit einem Flügel schlug, während der andere lahm herunterhing. »Hier ist Oleg«, sagte Oleg. Weiter kam er nicht. Seine Hand blieb in der Luft hängen, während der Vogel sich mit allem, was er hatte, nach oben arbeitete, mit Kopf, Flügeln, Beinen. »Hier«, sagte Oleg und kletterte hinter ihm her. Er hielt sich an ein paar Zweigen fest und wartete auf den richtigen Moment, um seinen Arm noch einmal auszustrecken. Der Vogel flatterte mit seinem roten Flügel, als wolle er Oleg zurückweisen. Er brauchte ihm nicht zu helfen. Er schaffte es ganz allein nach oben. Oleg folgte ihm. Zu seinem Schreck merkte er, dass die Zweige, die ihn trugen, immer dünner wurden. Nicht weit über seinem Kopf hörte der Baum auf und der Himmel begann. Er dehnte seinen Arm noch länger, als er war, und streckte die Hand noch höher. »Hier«, sagte er. Er erschrak, als ihm wie durch ein Wunder plötzlich eine Feder zwischen seine Finger wehte. Er erschrak noch einmal, denn der rote Vogel machte ein gurrendes Geräusch und breitete die Flügel aus, den gesunden und den lahmen. Er hüpfte von Ast zu Ast und flog auf. Oleg wollte weder seinen Augen noch seinen Ohren trauen. Er hörte den Vogel versprechen, dass er zurückkommen würde. Er sagte, Oleg müsse nur mit der Feder winken, wenn er ihn brauchte, dann würde er tun, was er könne. Für Jungen wie Oleg müsse man sorgen. Da brachte ein peitschender Ast Oleg zu Fall. Er grapschte noch einige Male ins Leere, als könne er nicht glauben, dass die Luft nicht dick genug war, um sich an ihr festzuhalten. Schließlich taumelte er wie ein aus dem Nest gefallenes Spatzenjunges nach unten.
Das war Wolf Erlbruch. Er ist heute Gast im Studio im Büchermarkt. Vielen Dank für die Lesung. Das war eine Lesung aus dem Buch Oleg schoss einen Bären. Der Text ist von Bart Mojard. Erschienen ist das Bilderbuch im Peter Hammer Verlag für Kinder ab 5 Jahre. Bibliografische Angaben zu den Büchern von Wolf Erlbruch nenne ich zum Teil am Schluss der Sendung. Ausführliche Informationen finden Sie aber auch im Internet unter www.dradio.de/literatur. Herr Erlbruch, schnörkellos, respektlos, typisch Erlbruch, so kann man in der Presse lesen. Was aber heißt das genau? Respektlos war für die damalige Zeit sicherlich das Maulwurfbuch so auf seine Art. Auch die Geschichte von Valerie Dare über die Menschenfresserin, also die Mutter, die aus Versehen ihr eigenes Kind verschlingt. Schnörkellos, das sind die Illustrationen in der Tat immer und sie werden, haben wir ja auch schon gesagt, immer reduzierter in Strich- und Farbgebung. Die Collage ist ja ein typisches Erlbruch-Merkmal. Also Räume entstehen nicht durch perspektivisches Zeichnen, sondern eher durch ein Nebeneinander von Linien und Farben, verfremdet durch spezielle Papiere, wie Notenpapiere zum Beispiel oder Landkarten und Ähnliches. Dazu kommen ihre sperrigen, kantigen Figuren, egal ob Mensch oder Tier, meist gezeichnet mit Kohlestift, manchmal ausgemalt mit Buntstiften, aber immer mit wenigen Strichen auf das Wesentliche reduziert. Gibt es so etwas wie ein Lieblingsarbeitsmaterial, einen haptischen Genuss?
Nee. Gibt's eigentlich nicht. Also ich freue mich geradezu genauso über den 5H-Bleistift, der auf ganz festem Papier sehr hellgraue Striche macht. Und ich freue mich aber auch über den dicken Pinsel, der Tusche ausbreitet über einem rauen Papier zum Beispiel. All das sind natürlich, klar, die armen Kinder, die immer nur mit der Maus arbeiten, haben diese wirklich körperlichen, kann man sagen, leiblichen Genüsse nicht, ne? Weil sie ja nicht mehr spüren, mit welchem Material sie arbeiten, es ist alles gleich.
Gibt's denn dann sowas wie eine Lieblingsfarbe? Mir ist eine Farbe aufgefallen, die sich durch ihre Bücher zieht. Jetzt nicht, bei Oleg ist sie nicht präsent, aber es gibt so ein, ich nenne es mal ein Eisblau, so ein Türkis-Eisblau.
Ja, das ist schon gut geguckt. Ja, ja, schon eine meiner lieben Farben. Ja, ja, das ist was.
Was assoziieren Sie damit?
Man darf es aber
damit
nicht übertreiben damit.
Das ist nee, das ganz, ist ja auch spärlich eingesetzt. Das kommt mal immer mal wieder vor, ja, ja, aber das ist doch eine sehr präsente Farbe.
Wird's ein Eissalon irgendwie. Ja, was ist das für eine Farbe? Ich weiß nicht, ob die aus den 50ern übrig geblieben ist oder das sind so, nein, ich weiß jetzt, wo die Farbe her ist. Die Farbe ist tatsächlich von einem alten Papier, was ich mal in einer Papiergroßhandlung gekauft habe, beziehungsweise geschenkt bekommen habe sogar. Das war die Farbe, in der zum Beispiel der liebe Gott und sein kleines Männchen geschnitten war.
Richtig,
und inzwischen habe ich noch einen halben Bogen von diesem Papier und demnächst weiß ich nicht, was meine Lieblingsfarbe werden wird.
Autoren schreiben ihre Bücher 2 bis 3 Mal. Wie ist das bei Ihnen? Wie arbeiten Sie? Zeichnen, malen, fertigen Sie Ihre Bücher auch mehrfach?
Für Oleg schoss einen Bären habe ich 4 Titel gemacht, also Coverentwürfe gemacht, die sich alle relativ stark voneinander unterscheiden. Der erste ist in der Verlagsvorschau gelandet, weil es eben Zeit war, ihn zu drucken. Den zweiten hat man mir noch gestattet, weil man einsah, dass jeder zwei Versuche haben darf. Den dritten habe ich ihnen dann aufgeredet, indem ich gesagt habe, endlich wisse ich, wie es sein muss. Dann hat man zurückgemailt aus Amsterdam, eindelijk is er iemand die weet hoe het moet.
Was heißt das?
Also endlich ist hier mal jemand, der weiß, wie es sein muss. Und, auch dieser Umschlag ist es nicht geworden, sondern dann ist mir eine kleine Skizze, die ich mal so aus ganz anderen Gründen gemacht habe, mit einem Männchen mit einem roten Kopf, auf die habe ich getreten im Atelier, nur auf den Zufall ist Verlass, und dann habe ich dem Oleg diesen roten Kopf gemacht.
Nun beschäftigen sich Ihre Bilderbücher ja auf existenzielle, philosophische Weise mit Alltag. Ob es nun um die Identifikation dieses Kackhaufens bei Maulwurf geht, ob es um die Angst vor Hunden geht bei Leonard oder das Ausbrechen aus dem täglichen oder nächtlichen einerlei. Das tägliche war bei Frau Meier die Amsel, das nächtliche in dem wunderbaren Buch Nachts. Bis zu der großen Frage, warum bin ich auf der Welt? Die Frage selber sparen Sie ja aus. Die Vielfalt der Antwortmöglichkeiten zeigen Sie. Und dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Gleichberechtigt sehe ich in all diesen Büchern nebeneinander Tiefsinnigkeit und Humor. Wie wichtig ist für Sie Humor?
Ja, ich denke, also ohne Humor kann man eigentlich gar nicht leben, weil das Leben ist zu schwierig, um ohne Humor da durchzukommen. Das heißt, also Humor ist ja eigentlich nicht Witzchen machen, sondern Humor ist auch so neben sich treten zu können und sich als merkwürdiges Phänomen in dieser Gesamtmenschentruppe wahrzunehmen und auch gelegentlich sich seltsam zu finden und sich um Gottes Willen nicht wichtig zu nehmen. Auch dazu braucht man Humor natürlich, ne, irgendwo.
In dem Buch Die große Frage gibt es ja scheinbar eben viele Antworten. Und doch, für mich gab es eigentlich eine einzige. Oder sagen wir mal so, es gibt viele, aber es gibt doch eine abschließende, nämlich, dass die Liebe das ist, für das wir auf der Welt sind. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das ist sicher so. Also das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich denke da wirklich, dass Liebe und Humor so zwei Dinge sind, die sehr viel Dinge verändern könnten, wenn den Leuten das mehr klar wäre. Ne?
Nun sind Sie ein exzellenter Beobachter, vor allem der Tierwelt, und ein wenig lächelnd, manchmal vielleicht auch ein bisschen spöttisch lächelnd, ein Beobachter der Menschen. Wer steht Ihnen denn näher? Wenn man jetzt Ihre Bilderbücher betrachtet, gibt es ja sehr viele Tiere, die Bären, die Tiere im Allgemeinen. Oder ist es eine Figur wie Gott oder sind es die einfachen Menschen wie Frau Meier oder auch die Menschenfresserin oder Oleg, der in die Welt zieht?
Das sind eher also die Tiere. Gut, die Tiere sind die Tiere, die wir ja nie begreifen werden. Ich ja auch nicht. Ne? Ich nehme die Tiere einfach, weil sie sich hervorragend eignen, um menschliche Eigenschaften darzustellen. Das ist ja Tradition, hat ja auch eine lange Tradition, ne? So in der Fabel und so.
Es gibt ein interessantes Projekt, eine Stiftung, die ins Leben gerufen wurde von Dr. Maria Linzmann, der Direktorin des Troisdorfer Bilderbuchmuseums, zum Erhalt von originalen deutschsprachiger Illustrationskünstler. Dazu erschien im Carlsen Verlag die Gedichtanthologie Hör zu, es ist kein Tier zu klein, das nicht von dir ein Bruder könnte sein.
Ja.
Das Buch mit 64 Tiergedichten und bebildert von 62 unterschiedlichen Künstlern, herausgegeben von Armin Appmeier, enthält auch druckfrisch Ihre letzte Illustration.
Nicht meine letzte Illustration.
Ist es nicht die letzte Illustration?
Nein, nein, das ist zwischendurch mal entstanden.
Ah. Ja, ja. Jeder Künstler hatte hier die Aufgabe, ein Tiergedicht zu illustrieren. Sie wählten Bertolt Brecht, die Kuh beim Fressen. Dazu haben sie eine große schwarze Kuh gemalt, vor ihr der Bauer auf dem Schemel, der grau-schwarz-anthrazit fast mit dem Tier verschmilzt. Die Kuh steht auf einer schmalen Holzplanke, starrt ins Nichts, lässt sich melken. Warum, Wolf Erlbruch, ist denn die Kuh um 90 Grad gedreht? Sie steht ja sozusagen auf ihrem Hinterteil und schaut in die Luft. Hat das ein
Vorgabe war, eine Illustration im Hochformat zu machen. Da ich aber eine Kuh machen wollte, die relativ lang gestreckt ist, habe ich die Kuh einfach hochkant hingestellt. Das ist die einzige Illustration, die falsch im Buch steht, quasi falsch. Ne? Aber warum sollen die Leute nicht mal das Buch drehen? Ne? Das ist eigentlich der Grund, sonst gibt es keinen Grund dafür.
Ah, okay.
Ne? Wenn ich sie quer reingestellt hätte, hätte sie zu klein sein müssen.
Verstehe, also es hat was einfach damit zu tun, wie Sie die Kuh sehen.
Ja.
Herzlichen Dank, Wolf Erbruch, für das Gespräch. Unsere Zeit ist leider zu Ende. Wir sprachen vor allem über die aktuellen Bücher »Die große Frage« und »Oleg schoss einen Bären«, beide für Kinder ab 5 Jahre, beide erschienen im Peter Hammer Verlag in Wuppertal. Die bibliografischen Angaben können Sie auch nachlesen im Internet unter www.dradio.de/literatur. Das war der Büchermarkt, samstags mit Büchern für junge Leser, heute mit Büchern von Wolf Erbruch, der Büchermarkt für junge und ältere Leser. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.
Wiedersehen.